Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühre uns an mit deiner Kraft. Amen. Ja, ein Gesangbuchlied mit 10 Versen. Heute können Sie nach Hause gehen und sagen, wir haben mal ein ganzes Gesangbuchlied durchgesungen und durchgenommen. Es hat mit der Reformation zu tun. Die Reformation war zum einen eine geschichtliche Bewegung in unserem Land, bei der neben Luther auch viele andere Persönlichkeiten mit beteiligt waren. Und sie ging ja auch über andere Länder hinaus, dann über die Schweiz und auch nach England und Schottland. Aber zum anderen ist Reformation auch ein persönliches Erleben in Luthers Leben gewesen. Und davon handelt dieses Lied, von seiner persönlichen Reformation, einer Veränderung zu dem hin, was Gott möchte. Genau das geschah bei ihm. Und sie kann auch bei uns, bei mir und bei Ihnen geschehen. Und wenn solch eine Reformation passiert, dann zeigt sich das vor allem auch in den vielfältigen Beziehungen, die ein Mensch hat. Da verändert sich dann einiges. Denn wenn die anderen es nicht merken, dann hat ja auch keine Reformation stattgefunden. Bei Luther hat sich das ganz vieles in den Beziehungen verändert. 9 Beziehungsebenen habe ich mindestens entdeckt in diesen 10 Versen. Und ich möchte sie Ihnen schildern. Wenn die ersten ein bisschen länger dauern, zum Schluss wird es kürzer. Ich verspreche es Ihnen. Im ersten Vers heißt es, nun freut euch, lieben Christengemeinden. Luther umarmt die ganze Christengemeinde, jung und alt, arm und reich, gebildet und ungebildet, Inländer und Ausländer und ruft ihnen zu, nun freut euch. Das ist damals ein ganz neuer Klang gewesen. Luther hat die Freude am Glauben entdeckt. Das ist seine Entdeckung gewesen, die Entdeckung seiner persönlichen Reformation. Und das war eine ganz neue Botschaft für die Kirche. Freut euch, lasst euch die Freude anmerken durch Singen und Springen. Das will er weitergeben, wo immer er auftritt. In seinen Tischreden, in seinen Predigten, in seinen Vorlesungen, in seinem eigenen Haus. Das zu jener Zeit allerdings noch gar nicht existierte. Er war noch gar nicht verheiratet. Denn allzu lang fühlte sich Luther geknechtet in seinem Glauben. Allzu lange lebte er in einer verkrümmten Existenz. Ich darf das nicht, ich darf das nicht. Ich bin da wieder schuldig geworden. Schon wieder beichte ich. Ein verzerrtes Gottesbild hat er viel dazu beigetragen. Aber nun, durch die Reformation, hat er eine kindliche Freude wiedergefunden. Lasst uns fröhlich sein. Wie lachende, singende, spielende Kinder. Losgelöst von Schuld und Sünde, losgelöst vom schlechten Gewissen, losgelöst von dem Gefühl, es reicht nicht, losgelöst von dem Gefühl, hinter mir steht ein strafender Gott mit dem Stock. Dass wir getrost, erster Vers, dass wir getrost und alle zusammen, all in ein, mit Lust und Liebe singen, dass wir getrost. Getröstet war er vor seiner Reformation kaum gewesen. Viele wollten ihn trösten, aber schafften es nicht. Es war unmöglich, Luther zu trösten. Aber in der Bibel steht doch, wir hatten das vor 2 Jahren als Jahreslosung, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Aber diese Worte hatte Luther übersehen gehabt. Er hatte hauptsächlich diese strengen, schwierigen Wörter gesehen und für sich so stark in Anspruch genommen, dass er vergessen hat, Gott ist ein Gott allen Trostes. Der Heilige Geist ist der Tröster. Und das geschieht bei einer Reformation. Das, was ich vorher übersehen habe, wird mir auf einmal wichtig. Das erfasst mich plötzlich. Das ergreift mich. Mit Lust und Liebe singen. Ja, wir wissen es, glaube ich, Luther war auch ein Musikus. Er hat viele Lieder gedichtet, geschrieben. Und er hat immer wieder auch Volksmelodien, also so Volksschlager genommen und die Melodien geklaut und dazu Texte geschrieben. Und ich habe das für mich auch mal so gemacht in meiner Jugend. So mit 16, 17, 18, da habe ich auch so eine Phase gehabt, da habe ich so ein paar schöne Popsongs oder Schlagerlieder wie The Boxer von Simon Garfunkel oder El Condor Pasa oder Mendocino genommen und andere Texte draufgeschrieben. Ich habe die nie irgendwo vorgetragen, aber die schlummern noch in so einem Büchlein mit christlichen Texten. Vielleicht jetzt in der Rente schaue ich mal drüber und hol's mal wieder hervor. Was Gott an uns gewendet hat. Ja, also die erste Beziehung ist die zur ganzen Christenheit. Leute, ihr habt so viel Grund, euch zu freuen. Und wir sind immer noch bei Vers 1, da bringt ja auch Gott schon ins Spiel. Was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat gar teuer hat erst erworben. Und hier deutet er schon eine zweite Ebene an, die sich bei ihm verändert hat. Die Ebene zu Gott hat sich bei ihm verändert. Denn er hatte ein ganz strenges Gottesbild. Das kam einmal davon, dass sein Vater ein furchtbar strenger Mann war und ihn auch geschlagen hat. Und die religiösen Führer damals waren auch sehr streng. Und das hat ihm dann auch noch den strengen Gott eingehandelt. Aber jetzt schreibt er es ganz anders. Er hat sich uns zugewandt. Er hat einen Preis, einen hohen Preis für uns bezahlt. Er hat uns eine süße Wundertat zukommen lassen, die schmeckt, von der ich immer nehmen möchte. Aber zur Gottesbeziehung kommen wir in Vers 4 noch etwas stärker. Wir betreten jetzt die zweite Ebene in Vers 2. Da beschreibt jetzt Luther die drei Übermächte, die ihn quälten. In einem Satz bringt er die drei Übermächte. Dem Teufel ich gefangen lag. Im Tod war ich verloren. Mein Sünd mich quälte Nacht und Tag. Das sind die drei Übermächte, die uns Menschen übermächtig sind. Wir kommen nicht gegen sie an. Wir kommen nicht gegen die Sünde an. Wir kommen nicht gegen den Teufel an. Wir kommen nicht gegen den Tod an. Es ist uns zu schwer, uns zu groß. Es sind diese Übermächte. Und unter dem Einfluss dieser Übermächte ist es der Teufel, der wie ein Gefängnismeister uns zusätzlich in die Mangel nimmt und das, was uns schon quält, noch verstärkt. Dann wird die Angst zur Panik. Dann wird die Leere, die Einsamkeit, die Verzweiflung werden noch stärker, noch schlimmer. Und man macht sich dem Leben ein Ende vielleicht. Und der Tod zu Luthers Zeit ganz schrecklich. Die Angst vor Gericht und Hölle waren allgegenwärtig. Tetzel und andere Genossen haben die Hölle ja so richtig angeschürt. Und Luther bezeichnete sich auch als Gefangener. Die Sünd hat mich besessen. Gefangener der Sünde. Und er kam immer wieder zu einem Seelsorger und der Seelsorger sagte, Luther, was du mir hier erzählst, das sind Puppensünden. Das kannst du vergessen. Das brauchst du nicht beichten. Aber ihn quälte das Ganze. Für ihn ein schweres Vergehen. Ja, wir haben also die zweite Beziehung zu den Übermächten. Die quälten ihn. Und in Vers 3, da hat er die Beziehung zu sich selber, kommt da ganz stark zum Vorschein. Also Luther schreibt hier über sich selbst, die Angst mich zu verzweifeln trieb. Und andererseits versucht er, eine Gegenaktion zu setzen, meine guten Werke. Was heißt es hier? Die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Die guten Werke, die haben es auch nicht gebracht, haben ihn auch nicht befreit. Fasten, beten, die Pflichten im Kloster erfüllen, die Hingabe an Gott. Wie sahen seine guten Werke aus? Eben, solche guten Werke. Wir haben vielleicht andere guten Werke, die wir Gott darbringen wollen. Aber ob sie uns wirklich befreien? Auch im 21. Jahrhundert leben viele Menschen unter uns, die spüren, ich genüge nicht. Es reicht nicht. Meine Werke reichen nicht. Meine Hingabe reicht nicht. Meine Gebete reichen nicht. Meine Beichte reicht nicht. Das ist eine Beziehung, die manche zu sich selbst haben, die vielleicht auch in einem strengen christlichen Elternhaus aufgewachsen und erzogen worden sind. Sie setzen sich selbst unter Druck. Ich müsste doch mehr. Und selbst auf dem Sterbebett gibt es dann Menschen, die ihr Leben lang Christen waren und die fragen, wird es reichen? Es genügt nicht, es reicht nicht. Das deutet auf einen defekten Motor hin. Mal läuft er zu heiß und dann wieder gerät er ins Stocken, wird lahm und bleibt liegen. Und immer wenn Luther etwas Gutes tat oder tun wollte, dann spürte er, es genügt aber nicht. Und schnell standen wieder die Richter und das Gericht ihm vor Augen. Und dieser Richtergott, der schien immer neue und höhere Forderungen zu stellen. Wie so ein Mafiaboss, der nie zufrieden ist mit seinen Gesellen und sagt, jetzt müsst ihr noch mehr für mich arbeiten. So kam sich Luther vor bei diesem strengen Richtergott. Also wir haben jetzt schon drei Beziehungsebenen kennengelernt. Die Ebene zur ganzen Christenheit, da schreibt er jetzt, freut euch, das ist nach seiner Reformation gewesen. Aber vor seiner Reformation, da beschreibt er, den drei Übermächten war ich ausgeliefert. Und ich selber konnte mich auch nicht befreien. Und die Botschaft hier lautet, ich brauche eine große Lösung für mein Leben. Ich brauche eine große Lösung für die drei Übermächte. Und ich brauche eine große Lösung, um mich selbst zu befreien durch einen barmherzigen Gott. Wir singen jetzt Verse 4 bis 6, damit Sie wach bleiben.
Jammert Gott in Ewigkeit mein Elend überlassen. Er dankt an sein Barmherzigkeit, er hat mir helfen lassen. Er wandt zu mir das Vertrauen, es war bei ihm überall.
Lange Zeit rang Luther ja mit dieser Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und das führte ja schließlich auch dahin, dass er sich mit der Sache stärker beschäftigte und dann auch diese Erkenntnis bekam, wie er es hier in Vers 4 schreibt. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Jetzt hat er ihn entdeckt. Jetzt hat er das wahre Herz Gottes entdeckt. Er ist ein barmherziger Gott. Er sieht mich an in meinem Elend und er schimpft nicht über mir, sondern er will mir helfen. Er will mich erlösen. Er wünscht sich nichts anderes. Zu dieser Zeit war das Tischtuch zu seinem leiblichen Vater immer noch zerschnitten. Und in diese Verse legt Luther gleich zwei Sehnsüchte hinein. Einmal seine Sehnsucht nach einem richtig barmherzigen Vatergott. Und zum anderen wohl auch eine herzliche Beziehung zu seinem leiblichen Vater. Er selbst war noch kein Vater. Er heiratete erst, wie schon gesagt, 2 Jahre später. Nun also sieht er Gott und nicht mehr den strafenden Richter. Er schaut in sein Herz und da schreibt er, dass dieses Herz sich ihm zuwendet. Er wandt zu mir das Vaterherz. Das ist das erste Mal in dieser Reformation, die Luther persönlich erlebte, dass er das erkannt hat. Er wandt zu mir das Vaterherz. Das ist das Neue von Gott, dass Gott ihn ganz persönlich angenommen hat. Herzlich dankbar, ja überschwänglich schreibt er davon. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit. Er wollte mir helfen lassen. Er wandt zu mir das Vaterherz. Hier kommt diese neue Beziehung. Das Vaterherz ist mir zugewandt. Eine neue Beziehung zu Gott. Er ist jetzt nicht mehr der Richter. Er ist der Vater, der sich um mich kümmert. Und jedem von uns gilt dieser Gedanke, dass das Herz Gottes uns zugewandt ist. Vers 5, da kommt eine neue Beziehungsebene. Da dichtet Luther jetzt ein Zwiegespräch zwischen Gott Vater und Sohn. Gott der Vater sprach zu seinem lieben Sohn: Die Zeit ist hier zu erbarmen. Fahr hin, meins herzenswerte Kron, und sei das Heil dem Armen. Erwürg für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Luther selbst dichtet ein Zwiegespräch zwischen Gott Vater und Sohn. Und er selbst ist Thema in diesem Zwiegespräch. Er hört, wie Gott der Vater zu seinem Sohn sagt: Fahr hin und sei das Heil für diesen armen Luther. Aber du musst dich ganz hingeben für den armen Luther. Gegen die 3 Übermächte und gegen sein eigenes Leid hilft nur dein Tod am Kreuz. Du nur kannst den Menschen Luther erlösen. Du nur kannst mich erlösen. Im Abendmahl hören wir es immer wieder. Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Ein für allemal singt hier Luther: Christus ist mir zur Rettung geworden. Nicht meine Pflichten, nicht meine Werke, nicht mein Opfer, nicht meine Meditation, nicht mein Wissen, nicht meine Moral, nicht mein Gutsein, nichts kann mich erlösen. Nur Christus und sein Blut gegen die Übermächte, gegen meine eigene Gefangenschaft. Ich bin Gesprächsstoff im Himmel und Gott hat seinen Sohn für mich gesandt, für mich ganz persönlich. In Vers 6, da gibt es eine neue Beziehungsebene. Da kommt jetzt Jesus und der Teufel ins Spiel. Der Sohn, dem Vater gehorsam ward, er kam zu mir auf Erden, von einer Jungfrau rein und sagt, er wollte mein Bruder werden. Gar heimlich führt er sein Gewalt. Er ging in meiner armen, menschlichen Gestalt. Den Teufel wollt er fangen. Hier ganz zum Schluss schreibt Luther, dass Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Eine dieser 3 Übermächte, vielleicht die Hauptübermacht, der wir gegenüberstehen. Aber er kam in menschlicher Gestalt. Die Menschen haben Jesus nicht erkannt als Sohn Gottes. Er ging in meiner armen, menschlichen, versuchlichen Gestalt. Die Bibel sagt, Jesus war ein Mensch gleich wie wir, doch ohne Sünde. Aber auch heute ist vielen Menschen das verborgen, dieses Geheimnis, das Jesus gesagt hat: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Luther sah noch eine Gewalt, die im Menschen regieren wollte. Gerade zu jener Zeit kam noch eine andere Gewalt hoch, gegen die Jesus kämpfte, sagt Luther: Der Humanismus. Er predigte auch gegen den Humanismus. Im 10. Vers, da ist das auch nochmal, kommt das auch nochmal zum Vorschein. Da heißt es: Unhüt dich vor der Menschen Satz. Da fragen wir uns, was bedeutet das? Unhüt dich vor der Menschen Satz. Das heißt, unhüte dich vor der Menschen Satzungen. Hüte dich vor der Menschen Lehre, wo es keinen Gott und keinen Teufel gibt, so wie im Humanismus. Der Humanismus stellt den Menschen in den Mittelpunkt. sein selbstbestimmtes Leben. Aber das ist nicht, was das Evangelium sagt. Da entsteht eine falsche Beziehung zu sich selbst und zur Schöpfung. Der Humanismus schiebt Gott auf die Seite und schiebt den Teufel auf die Seite. Aber Christus hat den Teufel ernst genommen. Den Teufel wollte er fangen. Seine offenen, versteckten Machenschaften mit der falschen Gotteslehre, mit der falschen Menschenlehre. Und die Botschaft hier lautet, Jesus kämpft für mich und hält mir den Teufel vom Leib. Wir singen Vers 7 und 8.
Er sprach zu mir, halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen. Ich geb mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen. Denn ich bin dein und du bist mein, und wo ich bleib, das sollst du sein, und soll der Feind nicht scheiden. Sein Blut, dazu mein Leben, Glaube, das leid ich alles dir zu gut. Das halt mit festem Glauben, mein Tod verschlingt das Licht, die Sünde war.
Zum ersten Mal in diesem Lied schreibt er jetzt, dass Jesus direkt ihn anspricht. Jesus sprach zu mir, halt dich an mich. Es soll dir jetzt gelingen. Ich gebe mich selber ganz für dich. Da will ich für dich ringen. Denn ich bin dein und du bist mein. Und wo ich bleib, da sollst du sein. Uns soll der Feind nicht scheiden. Eine neue Beziehung. Und hier beschreibt Luther nun das Herzstück des Evangeliums. Ich bin dein und du bist mein. Das ist das Herzstück. Ein Christ gehört nicht mehr sich selbst. Er gehört auch nicht nur zu Christus als Anhängsel. Nein, er gehört ihm ganz als sein Eigentum, als sein Befreiter, Knecht und Diener, als Botschafter. Auf die Frage, wer bin ich als Christ, antwortet Luther, sein Eigen will ich sein. So wie wir es in einem Weihnachtslied singen. Ah ja, sein Eigen will ich sein. Ein junger Baum, den wir pflanzen, der braucht in der Regel eine stützende, stärkende Kraft, einen starken Pfosten, an den er angebunden ist, damit er in Stürmen standhält und wächst und gedeiht. Und so brauchen wir ein Leben lang diese Anbindung an den starken Fels Christus. Wir sind angebunden an ihn. Und die Botschaft hier lautet, Christus ist mein und ich bin sein für immer. Uns soll der Feind nicht scheiden. Nichts kann uns scheiden. In dem bekannten Luther-Film, den sicher viele von Ihnen gesehen haben, da gibt es eine Szene, in der Luthers Seelsorger Johannes Staupitz das Kreuz in Händen hält und dem wieder von Sünde geplagten Mönch Martin Luther das Kreuz hinhält. Und er will Luther helfen, er will ihn rausreißen aus dieser Gefangenschaft. Und er sagt zu Luther, sag es Martin, ich bin dein, erlöse mich. Vielleicht die bewegendste Szene in diesem Film. Sag es, ich gehöre zu Christus, erlöse mich. Genau darum geht's, genau das sagt das Wort Gottes. Nimm es an, ganz persönlich. Ich habe dich erlöst von den drei Übermächten. Vom Humanismus, der ein falsches Menschenbild und ein falsches Freiheitsideal predigt. Ich habe für dich gekämpft und gesiegt. Und das nicht nur einmal, das will ich auch immer wieder tun. So sagt es uns Christus. Ich bin dein starker Pfahl, dein Fels, auf dem du fest gegründet bist. Wir singen Vers 9 und 10.
Den Himmel zu dem Vater mein, fahr ich in diesem Leben. Da will ich sein, der Meister dein. Wissen soll und lernen, erkennen, wo und in der Wahrheit, was ich getan hab und gelebt.
Vielleicht haben wir es gemerkt, Vers 7 bis Vers 10 spricht Christus zu Luther. Es ist fast ein Monolog, wie Christus Luther das alles sagt, was wichtig ist. Hier klingt die Himmelfahrt an. Gen Himmel zu dem Vater mein, fahre ich von diesem Leben. Was hat die Himmelfahrt mit uns Menschen zu tun? Das kommt hier sehr deutlich. Da will ich sein, der Meister dein. Ich will dein Haupt sein. Den Geist will ich dir geben. Christus schenkt uns seinen Geist. Das ist diese neue Beziehungsebene. Und dieser Geist soll uns helfen im Kampf und Streit. Er soll in uns wohnen. Er soll uns lehren, uns zur Wahrheit führen. Aber es kommt auf diese Kooperation an, dass wir willig werden, dass der Geist Gottes in uns sein Werk tut. Und als letztes, die letzte Beziehung, die bekommt Luther zu seinem Auftrag, zu seiner Arbeit, zu seinem Hiersein auf Erden. Was ich getan habe und gelehrt, das sollst du tun und lehren. Werde ein Lehrer des Evangeliums, ein Botschafter. Bring es in die Welt hinaus, meine Worte und mein Leben, wo immer du bist, in jedem Alter. Martin, sag es der Welt. Sag es, das Licht ist da. Das Licht ist Jesus für jeden Menschen. Erlauben Sie mir, dass ich noch mal ganz kurz die neuen Sachen in Stichworten sage. Das erste ist Luther und die ganze Christenheit. Freut euch! Das zweite, die Übermächte, Teufel, Tod und Sünde. Du Mensch brauchst eine Erlösung. Das dritte, die Beziehung zu dir selbst. Befrei dich nicht selbst, lass dich befreien. Das vierte, der Vater, sein Herz ist dir zugewandt. Das fünfte, der Vater zum Sohn, du bist Gesprächsstoff im Himmel. Das sechste, Jesus will den Teufel fangen, seine Werke zerstören. Er kämpft für dich, er hält ihn dir vom Leibe. Siebtens, Jesus will dein sein und du sollst sein sein. Fest angebunden und freier als je zuvor. Achtens, der Geist Gottes ist dir gegeben, als Kooperateur, um dieses Leben zu meistern, nach Gottes Willen und Plan. Und neuntens, du hast eine neue Aufgabe, das Evangelium mit Wort und Tat der Welt zu bringen. Das ist eine Reformation, eine persönliche. Wenn wir sie erleben, dann merkt es die Welt. Amen.